Kultur. Nachrichten.
Um 22 Uhr mit Kevin Bieler. Wegen des erneuten Dauerregens bleibt die Hochwasserlage in Niedersachsen kritisch. Die Pegelstände an den Flüssen steigen wieder, unter anderem im Raum Oldenburg und im Harz. Aus der Nachrichtenredaktion Amir Brecht.
Der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass es bis einschließlich Donnerstag ordentlich regnet. In Oldenburg haben die Hilfskräfte einen ca. 2 Kilometer langen mobilen Deich aufgebaut. Im Harz wird Wasser aus den Talsperren abgelassen, um einem kompletten Volllaufen vorzubeugen. Niedersachsens Innenministerin Behrens sagte heute auf NDR Info, es müsse mit weiteren Evakuierungen gerechnet werden. Umweltminister Mayer wies auf die verbesserten Möglichkeiten des neuen Landesklimaschutzgesetzes zur Hochwasserbekämpfung hin. Der Grünpolitiker erklärte, Klima- und Hochwasserschutz hätten jetzt Vorrang vor anderen Interessen.
In Beirut im Libanon hat es möglicherweise einen Angriff auf einen mutmaßlichen Hamas-Standort gegeben. Nach Angaben der islamistischen Terrororganisation ist dabei einer der ranghöchsten Hamas-Funktionäre ums Leben gekommen. Nach Medienberichten wurden in Beirut mehrere weitere Menschen getötet. In libanesischen Staatsmedien wird über einen israelischen Drohnenangriff spekuliert. Aus Israel selbst gibt es keine Angaben zu der Attacke auf Hamas-Funktionäre. Im Tarifkonflikt mit der GDL geht die Deutsche Bahn gerichtlich gegen die Lokführergewerkschaft vor. Der Konzern will mit einer Klage feststellen lassen, ob die GDL durch ihre Genossenschaft Fairtrain ihre Tariffähigkeit verloren hat. Aus der Nachrichtenredaktion Ronald Lessig.
Hintergrund ist demnach, dass die Gewerkschaft eine Genossenschaft gegründet hatte, die als Leiharbeitsfirma für Lokführer in Aktion treten soll. Sie sollen dort zu besseren Bedingungen angestellt und dann an Bahnunternehmen verliehen werden. Nach Ansicht der Bahn tritt die GDL damit gleichzeitig als Arbeitgeber und als Gewerkschaft auf. Die GDL hat in der Auseinandersetzung mehrtägige Streiks angedroht. Sie könnten demnach ab kommenden Montag beginnen. Die GDL will damit vor allem geringere Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich durchsetzen.
Auf dem Flughafen Tokio Haneda in Japan laufen die Ermittlungen nach dem schweren Flugzeugunglück. Die Unglücksursache ist noch unklar. Ein Airbus A350 war nach der Landung mit einer Maschine der Küstenwache zusammengestoßen und rollte danach brennend über die Landebahn. 5 Insassen des Küstenwachenflugzeugs kamen in Tokio ums Leben. Die 379 Passagiere in der Japan Airlines Maschine konnten den Airbus verlassen. Es gab zahlreiche Verletzte. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland, nachts meist stark bewölkt, verbreitet Schauer, später in Teilen Bayerns länger trocken, Tiefstwerte 10 bis 4 Grad, an der Nordsee Sturmböen. Morgen oft stark bewölkt, an der Ostsee anhaltender Regen, sonst Schauer 5 bis 13 Grad. Die weiteren Aussichten, am Donnerstag zunächst Schauer, im Verlauf nachlassend 4 bis 11 Grad, am Freitag viele Wolken und gebietsweise Regen oder Schnee, im Südosten etwas Sonne 3 bis 10 Grad. Es ist 22.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
An 23 Tagen liest Werner Fink aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Lawrence Stern. Heute den zweiten Abschnitt. Es handelt sich um eine Archivaufnahme aus dem Jahr 1962. Schon heute stehen wir vor der Schwierigkeit, die sich auch in den folgenden Tagen immer wieder zeigen wird. Es ist unmöglich, das Handlungsgeschehen in knappen Worten zusammenzufassen. Es gibt keine durchgehende Handlung, denn Sterns Tristram Shandy ist ein Roman der ständigen Abschweifung und erzählerischen Verschachtelung. Ganz am Anfang wird erzählt, unter welchen bemerkenswerten Umständen Tristram nicht geboren, sondern gezeugt wird. Aber erst im dritten Buch, nach langer Lesestrecke, wird er geboren. Das 8. Kapitel des ersten Buches, welches die vorige Lesung beschloss, endete mit einer Dedikation an eine fiktive Lordschaft, einer von Sterns weiteren Späßen. Hören Sie wieder Werner Fink.
9. Kapitel. Ich erkläre hier feierlich vor aller Welt, dass die Obje-Dedikation für keinen Prinzen, Prälaten, Papst oder Potentaten, Herzog, Grafen, Marquis, Vicomte oder Baron aus diesem oder irgendeinem anderen Reiche der Christenheit gemacht ist. Ebenso wenig wird damit hausiert oder habe ich sie irgendeinem Patron oder Patronchen weder öffentlich noch unter der Hand, weder geradezu noch durch Mittelspersonen angeboten, sondern Es ist auf Treu und Glauben eine wahre Jungfern-Dedikation, die noch von keinem Manne weiß, bei allem, was lebt und webt. Dass ich hierüber so umständlich bin, geschieht bloß, damit ich durch die Art und Weise, wie ich solche am besten zu versilbern gedenke, alles Ärgernis, das man daran nehmen kann oder die Einwürfe, die man dagegen machen könnte, ablehnen möge. Meine Absicht ist, sie durch öffentlichen Aufruf loszuschlagen, welches ich hiermit tue. Jeder Autor hat seine eigene Weise, seine Ware an den Mann zu bringen. Ich meines das mag für den Tod nicht gerne in einem dunklen Laden stehen und um ein paar Dukaten mehr oder weniger drücken und feilschen. Deswegen nahm ich mir gleich anfangs vor, ich wollte mit dem großen Hänsen in dieser Sache ganz rund und frei zu Werke gehen und versuchen, ob ich dabei nicht besser wegkommen würde. Findet sich also irgendein Herzog, Marquis, Graf, Vicomte oder Baron in diesem seiner Majestät Reichen und Ländern, der einer knappen und niedlichen Dedikation benötigt ist und dem die Urbie passt, denn im Vorbeigehen gesagt, wenn sie nicht wenigstens ein Jahr maßen passt, so überlasse ich sie nicht, so steht sie für 50 Pistolen gerne zu Diensten. Und das ist auf mein Gewissen 20 ganze Pistolen weniger, als wofür es irgendein Mann von Genie tun dürfte. Betrachten Sie nur noch einmal recht genau, Mylord. Es ist gar kein so von der Hand weggepinseltes Stück, als es einige Dedikationen gibt. Die Zeichnung, wie Sie sehen, Mylord, ist gut. Das Kolorit durchsichtig, der Pinsel nicht uneben oder in der Künstlersprache zu reden und mein Stück nach einem in 20 geteilten Maßstabe der Maler auszumessen. Ich glaube, Mylord, der Umriss wird sich verhalten wie 12, die Komposition wie 9, das Kolorit wie 6, der Ausdruck 13,5 und die Zeichnung, wenn es mir erlaubt sein mag, Mylord, mich auf meine eigene Zeichnung zu verstehen, die höchstmögliche Vollkommenheit als 20 angenommen. So denke ich, kann sie wohl nicht niedriger als 19 ausfallen. Über dem allen, es hat Haltung und die tieferen Schattierungen in dem Steckenpferde, welches eine Nebenfigur in einer Art von Hintergrund zum Ganzen ist, geben dem Hauptlichte in ihrer eigenen Figur eine ausnehmende Stärke und heben solche ungemein hervor. Und noch dazu ist in dem Tout-Ensemble viel Originalhaftes. Haben Sie die Gnade, Mylord, zu befehlen, dass die Summe an meinen Verleger für Rechnung des Autors ausbezahlt werde und in der nächsten Edition soll dafür gesorgt werden, dass dieses Kapitel weggelassen und Euer Lordschaft Titel, Rang, Wappen und gute Taten dem vorhergehenden Kapitel vorausgesetzt werden, welches völlig von den Worten an De gustibus non est disputandum und was sonst noch in dem Buche von Steckenpferden vorkommt, weiter aber nichts, Euer Lordschaft, ein für alle Male dediziert bleiben soll. Das Übrige dediziere ich dem Monde, welcher im Vorbeigehen gesagt unter allen Patronen, die mir beifallen wollen, die meiste Macht hat, mein Buch aus dem Laden zu peitschen und zu machen, dass die Welt sich närrisch danach laufe. Erhabener Fürst der Sterne, wenn dir nicht Kandidens und Kunigundens Angelegenheit alle Zeit wegnehmen, so nimm auch meine Tristram Shandys in deinen Schutz. 10. Kapitel. Was für einen Grad des kleinen Verdienstes die wohltätige Handlung zum Besten der Hebamme mit Recht heischen könnte oder wem dieses Recht eigentlich zustand, das scheint im ersten Anblick nicht wesentlich zu dieser Geschichte zu gehören. So viel war aber gewiss, dass die Frau Pastorin zu der Zeit das Ganze davontrug. Und dennoch kann ich für mein Leben nicht umhin zu denken, dass der Pfarrer selbst, ob er gleich nicht das Glück hatte, zuerst auf den Einfall zu kommen, dennoch, da er den Augenblick, da ihm die Sache vorgetragen wurde, herzlich gern teilnahm daran und ebenso herzlich gerne sein Geld hergab, sie auszuführen, ein Recht zu etwas, wenn nicht zur vollen Hälfte, von aller der Ehre hatte, die ihr gebührte. Der Welt gefiel es damals, die Sache anders zu entscheiden. Legen Sie das Buch weg und ich gebe Ihnen einen halben Tag Zeit, eine wahrscheinliche Mutmaßung über den Grund dieses Verfahrens ausfindig zu machen. Man wisse also, dass ungefähr 5 Jahre vor dem Datum, unter welchem der Hebamme die Bewilligung ausgefertigt wurde, von welchem sie eine so umständliche Nachricht erhalten, der Pfarrer, mit welchem wir es hier zu tun haben, sich durch einen Fehler gegen alles Dekorum, den er gegen sich selbst, seinen Stand und sein Amt begangen, ins Gerede der Leute gebracht hatte, und der bestand darin, dass er niemals ein anderes oder besseres Pferd ritt als ein dürres, steifes Ross, ungefähr 9,5 Taler wert, welches, um es kurz zu beschreiben, ein so echter Bruder der Rosinante war, als ihn die leibhaftigste Ähnlichkeit dazu machen konnte. Denn die Beschreibung fehlte nicht um ein Haarbreit, ausgenommen, dass ich mich nicht erinnere, dass irgendwo etwas über die Kurzatmigkeit Rosinantes gesagt worden und auch noch dieses, dass Rosinante, wie es die Glückseligkeit fast aller spanischen Hengste ist, ganz gewiss in allen Punkten ein volles Pferd war. Ich weiß recht gut, dass das Pferd des Helden ein Pferd von sehr keuscher Aufführung war, und das mag Gelegenheit zu einer gegenteiligen Meinung gegeben haben. Es ist aber zur gleichen Zeit ebenso gewiss, dass die Enthaltsamkeit der Rosinante, wie aus dem Abenteuer mit den jangesischen Fuhrleuten zu erweisen ist, aus keinem körperlichen Mangel oder irgend sonst einer Ursache herrührte, als aus Temperament und dem ordentlichen Umlaufe seines Bluts. Und erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, Madame, es gibt viel ehrliche Keuschheit in der Welt, zu deren Gunsten Sie nicht mehr anführen könnten und stünde auch Ihr Leben darauf. Das nebenbei. Da meine Absicht ist, jeder Kreatur, die auf der Szene dieses dramatischen Werks vorkommt, die strengste Gerechtigkeit angedeihen zu lassen, so konnte ich diese Distinktion Don Quixotes Pferde zum Besten nicht unterdrücken. In allen übrigen Punkten, sage ich, war des Pfarrers Pferd ihm völlig gleich, denn es war so ein mageres und so dünnes, elendes Ross, dass die Demut in eigener Person hätte darauf sitzen können. Nach dem Dafürhalten hier und dort eines Mannes von schwachem Urteile stand es sehr gut in des Pfarrers Macht, der Figur dieses seines Pferdes aufzuhelfen, denn er besaß einen sehr hübschen Reitsattel, der auf dem Gesäß mit grünem Plüsch gepolstert war, ausgeziert mit einer doppelten Reihe von silbernen Schiften und ein herrliches Paar glänzender Messingner Steigbügel, dabei eine Schabracke, die sehr gut dazu passte, von sehr feinem grünen Tuche, am Rande mit schwarzen Spitzen besetzt, wovon lange schwarze seidene Fransen mit goldenen Fäden vermischt herabhingen. Alles dieses hatte er, nebst Silber, belegten Stangen und einem gehörig zierlichen Zaumzeug, in der Blüte seines Lebens gekauft. Da er aber sein Pferd nicht zum Narren haben wollte, hatte er alles in seiner Studierstube hinter der Türe aufgehängt. Und stattdessen hatte er ganz ernsthaft gerade solch einen Zaum und solch einen Sattel angeschafft, als sich für die Gestalt und den Wert eines solchen Tiers eigentlich schickten und gebührten. Auf den verschiedenen Ritten in seinem Kirchspiele und zu den Besuchen bei dem kleinen Landadel, welcher in der Nachbarschaft um ihn herum wohnte, können Sie leicht begreifen, dass der solcher Gestalt ausstaffierte Pfarrer genug sowohl zu sehen als zu hören bekommen musste, um seine Philosophie vor dem Verrosten zu bewahren. Die Wahrheit zu sagen, konnte er niemals in ein Dorf reiten, ohne die Aufmerksamkeit der Alten und Jungen auf sich zu ziehen. Die Arbeit stand still, wenn er vorbeiritt. Der Eimer blieb im Born schweben, das Spinnrad vergaß seinen Lauf. Selbst die Häuflein Kinder beim Kügelchenspiel oder die größeren Buben beim Münz- und Letternspiel vergaßen alles und standen mit offenem Maule, bis sie ihn aus dem Gesicht verloren. Und da seine Bewegung nicht die schnellste war, so hatte er gewöhnlich mehr als zu viel Zeit, seine Bemerkungen anzustellen, das Seufzen der Ernsthaften und das Lachen der Leichtherzigen zu hören, welches er alles mit unvergleichlicher Ruhe ertrug. Sein Charakter war, er liebte einen kurzweiligen Einfall im Grunde der Seele. Und da er sich selbst in dem wahren Punkte der Lächerlichkeit sehe, pflegte er zu sagen, so könne er sich über andere Leute nicht ärgern, wenn sie ihn in einem solchen Lichte erblickten, das ihm selbst so stark auffiele. Dergestalt, dass er bei seinen Freunden, welche wussten, dass die Liebe zum Gelde seine Schwäche nicht war und sich daher am wenigsten ein Gewissen daraus machten, ihn mit seiner drolligen Laune aufzuziehen, anstatt die wahre Ursache anzugeben, lieber in das Gelächter über sich selbst mit einstimmte. Und da er selbst keine Unze Fleisch auf seinen Knochen trug, sondern ebenso hager von Ansehen war als sein Tier, so behauptete er zuweilen, das Pferd wäre so gut, als es der Reiter verdiente, beide machten einen Zentaur aus einem Stück. Zu anderen Zeiten und bei anderer Laune, wenn er zu stark war, den Versuchungen des falschen Witzes zu unterliegen, sagte er wohl, er fühle sich selbst auf einem guten Wege zur Auszehrung und gab mit vieler Ernsthaftigkeit vor, er könne den Anblick eines feisten Pferdes nicht ausstehen, ohne dass es ihn in der Seele kränkte und ihm der Puls schneller klopfte und dass er das Magere nicht nur deswegen gewählt, dass es seine Gestalt nicht beschimpfen, sondern auch, dass es sein Gemüt nicht niederschlagen sollte. Zu anderen Male gab er wohl 50 sonderbare und entgegenstehende Ursachen an, warum er ein D- und wehmütiges Gespenst von einem keuchenden Rappen lieber ritte als ein mutiges Pferd. Auf so einem könnte er ganz mechanisch sitzen und nach Herzenslust de vanitate mundi et fuga seculi meditieren, so gut, als ob er einen Totenkopf vor sich stehen hätte, dass er, wenn er so langsam vor sich hinritte, seine Zeit zu allerlei Geistesübungen ebenso gut anwenden könnte, als ob er auf seinem Studierstuhl säße. Er könne eine Lücke in seiner Predigt oder ein Loch in seinen Beinkleidern auf einem so gut als auf dem anderen flicken. Muntres Trottieren und langsames Argumentieren wären, wie Witz und Verstand, zwei unverträgliche Bewegungen. Auf seinem Rosse aber könne er alles miteinander verbinden und vereinigen. Er könne sich darauf seine Predigt überlegen und seinen Husten sich legen lassen und, falls ihn die Natur dazu einlüde, sich zu einem Schläfchen hinlegen. Kurz, der Pfarrer führte bei solchen Angriffen alle Ursachen an, nur die Ware nicht. Und die Ware hielt er zurück, bloß aus einer ihm eigenen Bedenklichkeit, weil er glaubte, sie mache ihm Ehre. Der wahre Knoten der Geschichte aber war folgender. In den ersten Amtsjahren dieses Mannes und zu der Zeit, da der prächtige Sattel und Zaum angeschafft wurden, war es so seine Art oder Eitelkeit oder nennen Sie es, wie Sie wollen, auf der entgegengesetzten Seite so viel zu tun. In der Sprache des Landes, wo er wohnte, hieß es, er hielte große Stücke auf einen guten Reithengst und gewöhnlich hatte er auch einen der besten im ganzen Kirchspiele beständig sattelfertig im Stall stehen. Und da die nächste Hebamme, wie ich Ihnen gesagt habe, nicht näher beim Dorfe wohnte als 7 Meilen in einer Gegend, wo lauter tiefe Wege waren, so fiel's immer dahin aus, dass selten eine ganze Woche hinging, da nicht an den armen Mann eine flehentliche Bitte um sein Tier gelangte. Er war kein hartherziger Mann und jeder Fall war immer dringender und jammervoller als der vorige. So lieb er also sein Pferd haben mochte, so konnte er es doch nicht übers Herz bringen, Nein zu sagen. Das Ende vom Liede war dann gemeiniglich, dass sein Pferd gedrückt ward oder Drüsen bekam oder die Fußgallen oder war spatlahm oder hatte sich verfangen oder kurz hatte einen oder den anderen fehlbekommen, der es untauglich machte, so dass er alle 9 oder 10 Monate eine Krake abzustehen und ein gutes Pferd an ihrer Stadt wieder zu kaufen hatte. Wie hoch sich ein Jahr ins andere gerechnet der Verlust in einer solchen Bilanz belaufen mochte, das überlasse ich einer eigentlich dazu erwählten Zahl von Obmännern zu bestimmen, die selbst bei dergleichen Handel gelitten haben. Aber lass ihn so groß gewesen sein, als er wollte, der ehrliche Mann ertrug ihn viele Jahre lang ohne Murren, bis er endlich nach zu oft wiederholten Zufällen dieser Art es nötig fand, die Sache in Erwägung zu ziehen und beim Überrechnen und Aufsummieren in seinen Gedanken herausbrachte, dass es nicht nur kein Verhältnis gegen seine übrigen Ausgaben hätte, sondern auch schon an und für sich selbst ein so lästiger Artikel wäre, dass er ihn unfähig mache, irgendeine andere großmütige Handlung in seinem Kirchspiele auszuüben. Zudem machte er die Überlegung, dass er mit der Hälfte dieser verrittenen Summe 10-mal so viel Gutes tun könnte Und was noch mehr Gewicht bei ihm hatte als alle anderen Betrachtungen zusammengenommen, war dies, dass es alle seine Werke der Barmherzigkeit auf einen besonderen Kanal einschränkte, und zwar jenen, der es nach seiner Einbildung am wenigsten bedurfte, nämlich auf den schwangeren und gebärenden Teil seines Kirchspiels. Er behielt nichts übrig für die Schwachen und Kranken, nichts für die betagten Alten, nichts für die jammervollen Auftritte, zu denen er stündig gerufen wurde, wo selbst Armut, Krankheit und Elend beisammen wohnten. Aus diesen Ursachen beschloss er, sich dem Aufwand zu entziehen, und dazu hatte er es, wie es ihm schien, nur zwei mögliche Wege, und diese waren entweder sich zu einem unverbrüchlichen Gesetz zu machen, sein Pferd niemals wieder auszuleihen, man möchte ihn bitten, so sehr man wollte, oder sich darein zu finden, dass er den letzten armen Köter von Rappen, so wie sie ihn zugerichtet hatten, fortritte mit allen seinen Fehlern und Gebrechen bis ans äußerste Ende des Kapitels. Da er beim ersten seiner eigenen Standhaftigkeit nicht traute, erwählte er ganz getrost den zweiten. Und ob er gleich, wie ich gesagt habe, es hätte zu seiner Ehre erklären können, so war er gerade aus Großmut darüber hinweg und wollte lieber die Verachtung seiner Feinde und das Gelächter seiner Freunde erdulden, als sich der Mühe unterziehen, eine Geschichte zu erzählen, welche eine Lobrede auf ihn selbst erscheinen möchte. Ich habe den höchsten Begriff von den großmütigen und zarten Gesinnungen dieses ehrwürdigen Geistlichen aus diesem einzigen Zuge in seinem Charakter gefasst, der nach meiner Meinung ebenso weit geht als irgendeine von den ehrlichen Zärtlichkeiten des unvergleichlichen Ritters von La Mancha, welchen ich im Vorbeigehen gesagt mit allen seinen Narrheiten lieber habe und viel weiter gereist sein würde, um ihn zu besuchen, als den größten Helden des Altertums. Aber das ist nicht die Moral aus meiner Erzählung. Was ich eigentlich im Sinne hatte, war zu zeigen, wie sich die Welt bei dieser ganzen Sache benahm. Denn Sie müssen wissen, solange als diese Aufklärung dem Pfarrer Ehre gebracht hätte, fand sich keine arme Seele, die dahinter zu kommen vermochte. Ich glaube, seine Feinde wollten nicht und seine Freunde konnten nicht. Aber sobald er für eine Hebamme sorgte und das Geld für ihr Examen und ihren Erlaubnisschein bezahlte, gleich war das ganze Geheimnis heraus. Jedes Pferd, das ihm draufgegangen war und noch ein paar darüber, mit allen Umständen, wie sie zugrunde gerichtet wurden, kamen ans Licht und wurden der Länge nach hererzählt. Die Geschichte griff um sich wie das wilde Feuer. Der Pfarrer habe einen neuen Anfall vom Hochmutsteufel bekommen und er stünde im Begriff, sich noch einmal in seinem Leben ein gutes Pferd zu halten. Und wenn das geschehe, so wäre es klar wie die liebe Sonne am hellen Mittage, dass er die Ausgabe für die Hebamme in einem einzigen Jahre zehnfach im Sacke behielte. Und also ließ man einen jeden beurteilen, was für Absichten er bei dieser ausgeübten Barmherzigkeit gehabt hätte. Was er für Absichten bei dieser oder jeder anderen Handlung in seinem Leben gehabt oder vielmehr, was für Meinungen darüber in dem Gehirne anderer Leute herumschwammen, war ein Gedanke, der zu viel in seinem eigenen umherschwamm und ihn zu oft in seiner Ruhe störte, wenn er eines gesunden Schlafes bedurfte. Vor ungefähr 10 Jahren hatte dieser brave Mann das gute Glück, über diesen Punkt völlig beruhigt zu werden, denn gerade so lang ist es her, dass er seine Pfarrei und zugleich die ganze Welt dahinten ließ, um einem Richter Rechenschaft abzulegen, über den er nicht Ursache haben wird, sich zu beklagen. Es gibt ein unvermeidliches Schicksal, das die Handlungen mancher Menschen begleitet. Lasst sie solche einrichten, wie sie wollen. Sie fallen durch ein gewisses Mittelglas, welches die Strahlen dieser Handlung so verwirrt und in ihrer wahren Richtung solcher Gestalt bricht, dass mit allen Ansprüchen auf Lob, welche die Rechtschaffenheit des Herzens geben kann, diejenigen, die sie ausüben, gleichwohl leben und sterben müssen, ohne es zu genießen. 13. Kapitel. Es ist so lange her, dass der Leser dieses rhapsodischen Werks von der Hebamme getrennt worden, dass es hohe Zeit wird, ihrer wieder zu erwähnen, bloß um ihn daran zu erinnern, dass noch eine solche Person in der Welt ist und mit welcher ich, nach dem besten Begriffe, den ich mir jetzt von meinem Plan machen kann, ihn endlich einmal im Ernste näher bekannt machen will. Da sich aber frische Materien hervortun und zwischen dem Leser und mir mancherlei vorfallen könnte, das eine unmittelbare Expedition erforderte, so war es billig, dafür zu sorgen, dass die gute Frau derweil nicht abhanden käme. Denn wenn sie nötig ist, können wir auf keine Weise ohne sie zurechtkommen. Ich glaube, ich habe Ihnen gesagt, dass diese ehrliche Frau in unserem ganzen Dorfe und Kirchspiele eine Person von nicht geringem Ansehen und Gewichte war, dass sich ihr Ruhm bis an die äußersten Grenzen des Umfangs desjenigen Zirkels von Einfluss erstreckte, von welcher Art jeder lebendige Mensch, ob in einem ganzen oder zerrissenen Hemde, einen um sich her hat. Welchen besagten Zirkel übrigens, so oft davon gesagt wird, dass dieser oder jener von großem Gewicht und Ansehen in der Welt ist, ich euer Wohlgeboren bitte, in deren Einbildung zu erweitern oder zusammenzuziehen, nach dem zusammengesetzten Verhältnis von dem Amte, der Profession, der Gelehrsamkeit, den Geschicklichkeiten, der Höhe und der Tiefe, auf beide Art gemessen, diejenige Person, die ihnen vorgebracht wird. Im vorliegenden Falle, wofern ich mich recht erinnere, setzte ich solchen auf ungefähr 4 oder 5 Meilen, welche nicht allein das ganze Kirchspiel in sich begriffen, sondern sich sogar bis auf 2 oder 3 benachbarte Bauernhöfe im nächsten Kirchspiele erstreckten, wodurch es ganz beträchtlich war. Ich muss hinzufügen, dass sie außerdem noch auf einer Meierei und in ein paar anderen alten Klausen, die, wie ich gesagt, innerhalb 2 oder 3 englischen Meilen von dem Rauche ihres eigenen Schornsteins gelegen waren, sehr wohl gelitten war. Allein hier muss ich Ihnen ein für allemal berichten, dass alles dieses genauer gezeichnet und erklärt werden wird, vermöge einer Karte, die schon unter den Händen eines Kupferstichers ist und welche, nebst verschiedenen anderen, zur Aufklärung dieses Werks erforderlichen Stücken, dem 20. Bande beigefügt werden soll. Nicht um das Werk anzuschwellen, ich hasse den bloßen Gedanken an so etwas, sondern als Kommentar, Illustration und Schlüssel zu solchen Stellen, Begebenheiten und Erfindungen, welche man einer besonderen Erklärung bedürftig oder von dunklem und zweifelhaften Sinne halten möchte, nachdem die ganze Welt, ich bitte den Sinn dieses Wortes nicht außer Acht zu lassen, mein Leben und meine Meinungen von Anfang bis zu Ende gelesen haben wird, welches hier unter uns gesagt und trotz allen Herren Journalisten der gelehrten Republik und trotz allem, was ihre Hochedeln und Hochedelgeborenen sich in den Kopf setzen werden, dagegen zu schreiben und zu sagen, nach meinem festen Vorsatz der Fall sein soll. Ich bedarf wohl nicht, euer Wohlgeboren zu erinnern, dass alles dieses im Vertrauen gesagt ist. 14. Kapitel. Als ich meiner Mutter Ehekontrakt nachsah, um mich selbst und die Leser über einen Punkt zu befriedigen, der notwendig erst in sein gehöriges Licht gesetzt werden musste, ehe wir in dieser Geschichte einen Schritt weitergehen konnten, war ich so glücklich, noch ehe ich einen halben Tag Zeile für Zeile fortgelesen hatte, gerade auf die Stelle zu stoßen, die ich suchte. Es hätte mich einen ganzen Monat kosten können, woraus deutlich erhält, dass ein Mann, der sich niedersetzt, eine Geschichte zu schreiben, wäre es auch nur die Geschichte eines Schornsteinfegers oder eines theatralischen Lichtputzers, ebenso wenig davon weiß, wie sein Absatz am Schuh. Was für Schwierigkeiten und für verdammte Hindernisse ihm in seinem Wege zustoßen können oder was für einen Tanz von einer Abschweifung zur anderen er geführt werden mag, bevor er glücklich ans Ende kommt. Könnte ein Geschichtsschreiber seine Historien so vor sich hertreiben, wie ein Mauleseltreiber sein Tier, immer vorwärts, wie zum Exempel auf dem Wege von Rom nach Loreto, ohne nur einmal den Kopf weder links noch rechts zu kehren, ja, so könnte er es wagen, ihn bis auf eine Stunde vorher zu sagen, wann er ans Ende seiner Reise kommen würde. Das ist aber, moralischerweise davon zu sprechen, eine unmögliche Sache. Denn
Ist er nicht ganz und gar eine Schlafmütze, so wird er auf seiner Straße 50 Abweichungen, bald hierhin, bald dorthin von der geraden Linie zu machen haben, die er keineswegs vermeiden kann. Ohne Unterlass werden Aussichten und Prospekte seine Augen an sich locken, und er kann es ebenso wenig vermeiden, stillzustehen und hinzusehen, als er fliegen kann. Überdem hat er noch Nachrichten zu vergleichen, Anekdoten zu sammeln, Inschriften zu erklären, Geschichtchen einzuweben, gemeine Sagen zu sichten, seine Aufwartung zu machen, Lobschriften an diese Tür zu kleistern, Schmähschriften an jene. Alles Dinge, welche den Mann so wenig als seinen Maulesel das Geringste angehen. In Summe, bei jedem Halt gibt's Archive, die er durchsuchen muss, und Protokolle, Tagebücher, Dokumente und endlose Stammtafeln, wohin ihn alle Augenblicke die Billigkeit zurückruft und bei deren Lösung er sich aufhalten muss. Kurz, man kann das Ende nicht absehen. Ich für meinen Teil erkläre, dass ich schon seit 6 Wochen über meinem Werke her bin und mich so wenig als möglich dabei umgesehen habe. Und noch bin ich nicht einmal geboren. Alles, wozu ich habe gelangen können, ist Ihnen zu sagen, wann das geschah, aber nicht wie. Sie sehen also, dass die Sache noch sehr weit vom Ziel ist. Diese unvorhergesehenen Hindernisse, die mir, wie ich gestehen muss, auf 1000 Meilen weit nicht eingefallen wären, als ich meinen Weg antrat, die sich aber, wie ich nunmehr überzeugt bin, eher vermehren als vermindern werden, je weiter ich komme, haben mir einen Fingerzeig gegeben, dem ich entschlossen bin zu folgen. Und der ist, mich nicht zu übereilen, sondern gemächlich angehen zu lassen, von meinem Leben nicht mehr zu schreiben und herauszugeben als 2 Bände jedes Jahr. Und das kann ich, wenn man mich nur ungestört lässt und mein Verleger mich nur einigermaßen billig bezahlt, mein ganzes Leben hindurch aushalten.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Werner Finck las die 2. Folge aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Lawrence Stern in der deutschen Übersetzung von Johann Joachim Bode aus dem Jahr 1774. NDR Kultur möchte sein Abendprogramm im neuen Jahr donnerstags und freitags verlässlicher gestalten. An beiden Wochentagen übertragen wir regelmäßig Konzerte. Diese Live-Ereignisse dauern oft länger als 2 Stunden. Deshalb beginnt die Lesereihe am Abend vorgelesen ab Januar donnerstags und freitags immer um 22.30 Uhr und damit eine halbe Stunde später als gewohnt. Montags bis mittwochs startet am Abend vorgelesen wie bisher um 22.05 Uhr. Unsere Lesereihe finden Sie auch online auf ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Play Jazz.
Cherise Adams Burnett, kurz Cherise, eine junge Künstlerin inmitten der vibrierenden Londoner Musikszene mit Einflüssen aus Jazz, Soul und R&B. Geboren im englischen Bedfordshire, hat sich die 28-jährige Enkelin jamaikanischer Einwanderer mittlerweile als Sängerin und Songschreiberin einen Namen gemacht. Stimme und Stil von Cherise erinnern an die amerikanische Neo-Soul-Sängerin Jill Scott und an ihre englische Kollegin Corinne Bailey-Ray. Das Debütalbum von Cherise heißt Calling und ist im Juli 2023 erschienen. Die Songs vom Album, die hat sie schon einen Monat vor dem Release live im Konzert beim Edge Jazz Festival präsentiert. In ihrer Band dabei Amane Suganami, Tijo Menchung, Hugo Piper und Sam Micknick an Keyboards, Gitarre, Bass und Schlagzeug.